Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Der eine empfiehlt Korinthenbrot, der andere wurmstichige Bärentatzen. Über Störungen des Essens bei Thomas Mann und Karl May. Von Helmut Schmid. Es liest Uwe Kulnig. Erstens. Das Essen und Trinken gehört zu den Verrichtungen und Erfahrungen, die wir alle miteinander teilen. Jeder weiß es. Wer nicht isst und trinkt, kann nicht überleben, genauso wenig wie jemand, der nicht atmet. Bei Menschen, die nur in der Fiktion existieren und insofern eigenen Gesetzen unterliegen, verhält es sich natürlich anders, und so wird das Thema in der Literatur auf höchst unterschiedliche Weise behandelt. Es dürfte eine Vielzahl von Romanen und Dramen geben, die sich dafür nicht im Mindesten interessieren und den Weg ihrer Figuren teilweise über Jahre hinweg verfolgen, ohne sie ein einziges Mal Nahrung und Getränke aufnehmen zu lassen. Und das Gleiche trifft zu für verwandte Kunstformen wie den Film. Andererseits existieren seit jeher auch Werke, die das Thema ganz und gar ins Zentrum des Geschehens rücken, dann natürlich meistens im Hinblick auf besondere Komplikationen bis hin zu Extremfällen. Ein markantes Beispiel der deutschen Literaturgeschichte bildet die Tragödie Ugolino von Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, die in Anlehnung an reale Ereignisse der italienischen Geschichte, die auch in Dantes Divina Commedia aufgegriffen werden, schildert, wie aus politischen Gründen eine ganze Familie dem Hungertod preisgegeben wird, was unter anderem zu kannibalistischen Reaktionen führt. Ebenso wäre Franz Kafkas nicht ganz so martialische Erzählung Ein Hungerkünstler aus dem Jahr 1922 zu nennen. Auf der anderen Seite des Spektrums kann man an Marco Ferreris Skandalfilm Das große Fressen von 1973 denken, in dem das Gegenteil des Hungerns, nämlich exzessives Essen und Trinken, in einem kollektiven Selbstmord mündet. Auch die Trash-Kultur hat sich des Themas mit viel Liebe zum Detail angenommen, etwa im Genre des Zombie-Films und in dem italienischen Horrorfilm Maneater, der Menschenfresser von Joe D'Amato aus dem Jahr 1980, der im Original den, Achtung Wortspiel, bildungssatten Titel Anthropophagus trägt und an dessen Ende ein Mann damit beginnt, sich selbst aufzuessen. Wenn, vermutlich der Regelfall, sich Schriftsteller zwar nicht im Kern der Handlung, aber doch immer mal wieder mit dem beschäftigen, was für empirische Menschen ein alltägliches Erfordernis ist, setzen sie oft Akzente, die über den Charakter eines banal alltäglichen Vorgangs hinausführen. Ein herausragendes Beispiel dafür bietet, wie für so viele andere literarische Phänomene, ein Werk Goethes, Die Leiden des jungen Werthers aus dem Jahr 1774, jener Briefroman zu einer unglücklich endenden Liebesgeschichte, der seinen Autor schlagartig europaweit berühmt machte. Das Essen ist darin alles andere als ein zentraler Gegenstand, wird aber an einigen Stellen zur Sprache gebracht, die nicht zu den unwichtigsten zählen. Als Werther Lotte erstmals zu Gesicht bekommt, schneidet sie gerade Brot für ihre jüngeren Geschwister. Und Werther ist sogleich fasziniert von ihr. Auch in die Erzählung von Werthers Ende hat der Autor eine entsprechende Bemerkung eingeflochten. Wir erfahren, was Werther isst und trinkt, bevor er sich eine Kugel in den Kopf schießt. Diese Feststellung mag zunächst erstaunlich wirken. Welche Bedeutung hat der Umstand, dass Werther zu dieser Zeit noch einmal etwas zu sich nimmt, inmitten der traurig gewichtigen Ereignisse, von denen hier sonst die Rede ist? Klingt der Verweis auf Essen und Trinken in diesem Zusammenhang nicht viel zu banal? Was hat die Leserschaft von der Information über eine derartige Lappalie? Tatsächlich hätte Goethe das Thema wohl nicht zur Sprache gebracht, wenn ihm nur eingefallen wäre, dass seine Romanfigur als letztes Käse und Milch oder Wurst und Saft in den Magen befördert. Aber er hatte einen konstruktiveren Gedanken und ließ Werther eine ganz andere Mahlzeit auswählen. Der entscheidende Satz lautet nämlich, er ließ sich ein Brot und Wein bringen. Mit anderen Worten, Werther feiert, bevor er in den Tod geht, so etwas wie ein Abendmahl. Damit wird sein letztes Essen und Trinken ein Vorgang von sehr spezieller Qualität und erweist sich als Teil eines größeren Ganzen. Der aufmerksame und halbwegs bibelkundige Leser mag sich an dieser Stelle daran erinnern, dass Werther vorher mehrfach Formulierungen Jesu Christi in der Ich-Form verwendet und auf sich bezogen hat und dass er gelegentlich einen Gesprächspartner, mit dessen Argumenten er nicht übereinstimmt, als ihr Menschen anredet, ganz so, als gehöre er selbst nicht zu dieser Spezies von Lebewesen. Offenbar legt Werther es darauf an, sich mit Worten und Taten in die Nähe des christlichen Erlösers zu rücken. Sein Individualismus erklimmt in solchen Situationen ebenso beeindruckende wie bizarre Höhen, und damit fällt ein bezeichnendes Licht auf diese merkwürdige Persönlichkeit insgesamt, mit ihren sympathischen, aber auch abweisenden Zügen. Werther ist ein Mensch, der bei allem, was er tut, weitestgehend eigenem Gutdünken folgt und die gesellschaftlichen Konventionen, auch wenn er sie im Grundsätzlichen nicht ablehnt, ignorieren möchte. Das ließ ihn in der streng hierarchisch geordneten Feudalgesellschaft seiner Zeit attraktiv erscheinen und beförderte ihn gar zu einem Idol für zahlreiche junge Leser. Aber er begibt sich auch, und die partielle Imitatio Christi spielt da eine gewichtige Rolle, mit seinen aparten Unternehmungen in eine letztlich destruktive Isolation. Wer sich als Mensch in pseudogöttliche Höhen aufschwingt, ist am Ende von niemandem mehr zu erreichen und zu beeinflussen. Auch diese Isolation deutet sich in Werthers letzter Mahlzeit noch einmal an. Er nimmt das Quasi-Abendmahl allein zu sich, und das ist bekanntlich nicht der Modus, der dieses Ritual üblicherweise auszeichnet. Kurz und gut, der beiläufige Hinweis auf die letzte Mahlzeit im Werther auf Brot und Wein ist nicht eine überflüssige Bagatelle, sondern etwas, das in komprimierter Form substanzielle Charakteristika der Titelfigur zur Sprache bringt und insofern eng verknüpft ist mit den grundlegenden Sachverhalten, von denen der Roman handelt. Wir haben es mit einem höchst aussagekräftigen Exempel zu tun. Wenn Literatur von Essen und Trinken handelt, geht es, wie oben schon angedeutet, oft keineswegs nur um Essen und Trinken. Vielmehr kommt diesen Vorgängen im literarischen Rahmen immer wieder etwas Besonderes zu, das ihren Alltagscharakter nicht unbedingt sprengen muss, aber in größere und wichtigere Zusammenhänge führt. Wenn empirische Menschen essen, tun sie das aus biologischen Gründen, zur Pflege von Geselligkeit oder auch aus Genusssucht. Wenn literarische Figuren essen und trinken, hat dieser Vorgang oft noch weitere Implikationen von übergeordneter ästhetischer Relevanz. Zweitens. Im Folgenden soll es um zwei Schriftsteller gehen, bei denen das Motiv Essen und Trinken ziemlich häufig auftaucht und, wenn man es sorgfältig unter die Lupe nimmt, sogar einen Schlüssel darstellt zum umfassenden Verständnis ihres jeweiligen literarischen Kosmos. Thomas Mann und Karl May. Dass die genaueren Befunde unterschiedlich ausfallen müssen, liegt auf der Hand, denn die literarischen Themen und Interessen der beiden gehen mindestens ebenso weit auseinander wie der jeweilige künstlerische Ruf, den sie bei maßgeblichen Anwälten literarischer Hochwertigkeit genießen. Ein Aspekt, der uns hier aber nicht weiter beschäftigen wird. Thomas Mann gilt, um es mit Gemeinplätzen zu sagen, als der literarische Chronist des deutschen Bürgertums, seiner Anfechtungen und seines Verfalls. Karl May dagegen schickt seine Hauptfiguren auf abenteuerliche Reisen in ferne Länder, konfrontiert sie mit den Vertretern fremder Kulturen und schildert die oft sehr handfesten und heroisch ausgetragenen Konflikte, die bei diesen Begegnungen entstehen. Zunächst ein paar Beispiele dafür, dass beide Autoren kulinarische Verlegenheiten mit einer gewissen Selbstständigkeit immer wieder behandeln, oft sogar gleich am Anfang ihrer Texte. Als Thomas Manns weltberühmter Schriftsteller Gustav von Aschenbach in der Erzählung »Der Tod in Venedig« in der genannten Stadt ankommt, begibt er sich alsbald in das Restaurant seines Hotels. Im Roman »Der Zauberberg« besucht ein gewisser Hans Castorp seinen Vetter in einem Sanatorium. Das erste Kapitel enthält ein Unterkapitel, das »Im Restaurant« überschrieben ist, und in diesen Raum wird der Leser anschließend immer wieder geführt. Der Roman »Lotte in Weimar« beginnt mit zwei Wörtern, die sogleich Assoziationen an eine derartige Lokalität wecken. Sie lauten »Der Kellner«. Die Buddenbrooks konfrontieren das Publikum am Anfang mit einer Szene, die an einem Donnerstag spielt. Jenem Tag, an dem ordnungsgemäß jede zweite Woche die Familie zusammenkam, um gemeinsam daheim zu speisen. Diesmal wird im Rahmen eines größeren Festmahls die Einweihung des neuen Hauses gefeiert. Auch Karl Mays Figuren essen und trinken in öffentlichen wie in privaten Räumen. Der Roman »Im Lande des Mahdi« beginnt mit einer Szene in Kairo, die das handelnde Ich in ein Lokal führt. Während es in Winnetou 1 noch im Verlauf des ersten Kapitels zum Supper mit der Familie eingeladen wird, in der es als Hauslehrer tätig ist, das geschieht in St. Louis. Aber ein Großteil der Erlebnisse, die May seinen Reisenden beschert, ist bekanntlich nicht in großen Städten angesiedelt, sondern in Wüste und Prärie, im Urwald und in der Steppe, auf abgelegenen Bergeshöhen und in tiefen, fast unzugänglichen Tälern, eben in dem, was man gern Wildnis nennt. Dort gibt es keine Restaurants, Cafés, Lokale oder Hotels. Die meisten Essensszenen bei Karl May sind also schon ihrer Schauplätze wegen von ganz anderer Art als die bei Thomas Mann. Einen Überblick dazu bietet die Anthologie »Durchs wilde Lukulistan«. Um der Sache auf den Grund zu gehen, schauen wir uns jeweils zwei Szenen von Mann und May genauer an, und zwar solche, in denen das Essen und Trinken nicht glatt und planmäßig vonstatten geht, sondern von irgendwelchen Störungen begleitet wird. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass mit der Formulierung »Störung des Essens« etwas anderes gemeint ist als die Krankheiten, auf die der Begriff Essstörung normalerweise verweist, wie etwa die Magersucht, und bei Störungen des Trinkens ist nicht an Alkoholismus zu denken. Es geht vielmehr um einzelne Mahlzeiten, die aber auf die eine oder andere Weise aus dem Ruder laufen, unerquickliche Begleitumstände aufweisen oder sonst wie in ein merkwürdiges Licht rücken. Damit tragen sie, nebenbei bemerkt, einer Binsenweisheit zur Literatur Rechnung. Die ist ja meistens nicht daran interessiert, dass alltägliche Dinge auf die übliche Weise geschehen. Vielmehr kümmert sie sich lieber um das Unerwartete, das, was nicht der Routine entsprechend bis zum Ende funktioniert, sondern aus der Art schlägt und misslingt oder zumindest vom Misslingen bedroht wird. Bad News is Good News. Diese journalistische Weisheit gilt weithin auch für literarische Arbeiten. Ein Essen zum Beispiel mit Nachbarn, das allen schmeckt und bis zum Schluss in harmonischer Atmosphäre abläuft, ist das, was wir uns in der Realität von einem solchen Miteinander erhoffen. Literarisch ergiebiger und viel interessanter aber ist die Regel 1, bei dem es zu Streitigkeiten kommt und, oder, zu gesundheitlichen Unpässlichkeiten. Die beiden Störungsszenen von Thomas Mann entstammen Buddenbrook, einem Roman, der Mahlzeiten schon rein quantitativ eine überragende Rolle einräumt. Man hat festgestellt, dass es darin überhaupt nur zwei Kapitel gibt, in denen nicht gegessen oder getrunken würde. Das oben schon erwähnte Essen, gleich zu Beginn, wird angekündigt als ein ganz einfaches Mittagbrot, aber dann wird den Gästen ein üppiges, aus mehreren Gängen bestehendes Mahl serviert, zu dem unter anderem ein kolossaler, ziegelroter, panierter Schinken mit Schalottensoße, große Mengen von Gemüse und als Nachtisch ein Gemisch aus Makronen, Himbeeren, Biskuits und Eiercreme gehören. Das alles scheint den Anwesenden bestens zu munden, aber eins der Kinder, der kleine Christian, hat am Ende unter der Opulenz des Genossenen zu leiden und erklärt, ihm sei übel, ja sogar verdammt übel. Ein Ausdruck, für den er von der Mutter getadelt wird. Der herbeigerufene Arzt misst den Puls und es handelt sich nur um eine kleine Indigestion, nichts von Bedeutung, und verordnet Bettruhe sowie eine strenge Diät, die aber kurioserweise, indem sie eine weitere Süßigkeit enthält, auch wieder recht üppig ausfällt. Viele Jahre später ist, zweites Beispiel, Hanno, dem jüngsten Spross in der Generationenfolge der Buddenbrooks, ähnlicher Kummer beschieden, diesmal in Verbindung mit Weihnachten. Er erhält als Geschenk unter anderem ein Buch mit Geschichten aus der griechischen Mythologie. Nachdem er schon einige Speisen zu sich genommen hat, liest er fasziniert darin und isst mechanisch weiter. Konfekt, Marzipan, Mandelcreme und Plumcake, so dass sein Magen eine ängstliche Beklommenheit erfasst. Als er auch später immer weiter Nahrung aufnimmt, steigert sich die Übelkeit. Hanno kann im Bett nur auf dem Rücken liegen. Aus Rücksicht auf seinen Magen, bekommt eine leichte Medizin verabreicht und befürchtet, er müsse sich übergeben. Die erste Essensszene Karl Mays, von der hier die Rede sein soll, entstammt dem ersten Band der Winnetou-Trilogie. Old Shatterhand hält sich zu dieser Zeit als Mitglied einer Gruppe von Landvermessern im Wilden Westen auf. Plötzlich dringt ein Grizzly in das Lager ein, tötet einen Mann und wird dann von Old Shatterhand erlegt. Dessen wenig respektable Begleiter wollen sich sogleich das als Leckerbissen geltende Fleisch aus dem Körper des Bären herausschneiden.
Vorhin hat der Bär uns fressen wollen, nun wird er von uns gefressen werden.
Shatterhand tritt ihnen in den Weg, da er als erfolgreicher Jäger den wildwestlichen Regeln gemäß über die Verwendung des Tieres entscheiden darf, und es kommt zu einem heftigen Streit mit der Androhung von Waffengewalt. Die Szene endet, als eine weitere, bisher unbekannte Figur überraschend auftaucht und die Konfrontation unterbricht bzw. in eine neue Richtung lenkt. Die zweite Mai-Szene findet sich in Der Shoot. Der Ich-Held, hier Kara Benemsi, hält sich bei einem berühmten Scheik auf. Der möchte während einer Mahlzeit seinen Gast der Landessitte gemäß ehren, indem er ihm einen von ihm selbst geformten Reiskloß in den Mund schiebt. Unglücklicherweise hat der Scheik sich unmittelbar zuvor einige allzu lebhafte Tierchen aus dem Nacken gekratzt, hat sie vor aller Augen zwischen den Nägeln seiner Daumen guillotiniert und dann mit den Händen, ohne sie vorher abzuwischen, die Reiskugel produziert. Das Ich ekelt sich davor, die Speise unter diesen Umständen in den Mund zu nehmen, weiß aber, dass seine Weigerung einer schweren Beleidigung gleichkäme. Was tun? Begleitet wird Kara Benemsi von einem Freund, einem älteren tunesischen Offizier hohen Ranges, der neben ihm sitzt und alles neugierig beobachtet. Geistesgegenwärtig spricht Kara Benemsi davon, dieser Mann sei in der Runde doch der am ehesten zu Ehrende. Er nimmt dem Scheik blitzschnell den Reiskloß aus der Hand, steckt ihn dem Offizier in den leicht geöffneten Mund, und der Bedauernswerte muss nun, wenn er die Gastgeber nicht seinerseits vor den Kopf stoßen will, den Ehrenbissen samt seiner unwillkommenen Fleischbeigabe hinunterschlingen, während Kara Benemsi dafür gelobt wird, dass er das Alter ehrt. Noch einmal zusammengefasst: In den beiden Szenen von Thomas Mann geht es darum, dass die jungen Christian und Hanno Buddenbrook zu viel essen und ihnen übel wird. Bei Karl May geht es um die Erlegung eines Bären und die Verwendung seines Fleisches sowie den durch Ungeziefer verseuchten Ehrenbissen und das, was aus ihm wird. Man könnte in die Kommentierung der Vorgänge weitere Details aus dem unmittelbaren Kontext einbeziehen, in dem sie sich abspielen. Bei der ersten Buddenbrook-Szene wäre zum Beispiel zu bedenken, dass das eigentlich perfekt ablaufende Festmahl zusätzlich belastet wird, indem eine unangenehme Affäre aus der Vergangenheit der Familie zur Sprache kommt. Und die Episode um Kara Benemsis Anschlag auf seinen Freund ist nicht Teil des aktuellen Erzählinhalts, sondern wird aus gegebenem Anlass vom erzählenden Ich als Erinnerung an eine frühere Reise wiedergegeben. Aber auch ohne diese zusätzlichen Aspekte wirken die Ereignisse aufschlussreich genug. Zunächst einmal fällt natürlich auf, dass sie von völlig unterschiedlichem Gewicht sind. Bei Thomas Mann geht es jeweils, vordergründig betrachtet, um Kleinigkeiten. Dass Kinder zu viel von dem essen, was ihnen schmeckt, ist nichts Besonderes und meistens nichts Schlimmes. Die zuständigen Erwachsenen erkennen die Geringfügigkeit des Vorgangs hier auch sogleich und werden durch den Fortgang der Szenen bestätigt, denn offenbar erholen sich Christian und Hanno nach kurzer Zeit wieder. In den beiden Mais-Szenen dagegen geht es um Leben und Tod. Die Ich-Figur hätte den Kampf mit dem Bären ja auch verlieren können, und der anschließende Streit um die Verteilung des Fleisches eskaliert rasch zu einem Gegeneinander von bedrohlicher Aggressivität. Die andere Szene wird geprägt durch die Befürchtung, eine Zurückweisung des Ehrenbisses könnte die Harmonie der geselligen Runde ins höchst gefährliche Gegenteil umschlagen lassen. Ebenfalls sofort ins Auge fallen die unterschiedliche Vielfalt und Qualität der Speisen. Im Hause Buddenbrook werden aufwendig vorbereitete, aus mehreren Gängen bestehende und vermutlich außerordentlich gut gelungene Mahlzeiten serviert. In den Romanen von May geht es jeweils nur um eine einzige Speise, im ersten Fall um Fleisch, im zweiten um Reis. Dass der Reis durch die Beimischung possierlicher Tiere eine zusätzliche Fleischbeilage enthält, ist den potenziellen Essern höchst unlieb, führt also keineswegs in die Richtung angenehmer lokulischer Vielfalt. Dass diese elementare Differenz im Nahrungsangebot kein Zufall ist, wird an einer Stelle ausdrücklich betont, an der May seinen Erzähler explizit über das Thema nachdenken lässt. Der Mensch braucht zu seiner Ernährung außer den anorganischen Stoffen eine gewisse Menge von Eiweiß und von Kohlenstoff und vermag sich beides gar wohl in der richtigen Mischung zu verschaffen, wenn er in einer zivilisierten Gegend lebt. Der Westmann, welcher viele Monate lang in keine bewohnte Gegend kommt oder kam, lebte nur vom Fleische, welches wenig Kohlenstoff enthält. Er musste also große Portionen essen, um seinen Körper die notwendige Menge Kohlenstoff zuzuführen. Dass er dabei unnötig viel Eiweiß genoss, welches seiner Ernährung nicht zugute kam, musste ihm gleichgültig sein. Fundamental unterschiedliche Handlungsschauplätze bringen unterschiedliche Voraussetzungen einer sinnvollen Ernährung mit sich. Bemerkenswert sind ferner die zeitlichen Verhältnisse. Die Störungen im Roman Buddenbrook ereignen sich jeweils im Anschluss an das Essen. Wie sollte es anders sein, da dessen übertriebene Aufnahme zu den kleinen Unpässlichkeiten führte? Bei May hingegen steht jeweils die Vorbereitungsphase im Mittelpunkt. Der Bär, um dessen Fleisch es geht, ist zunächst noch höchst lebendig und aktiv. Und als er erlegt ist, bricht ein heftiger Streit über das Fleisch aus, das sich weiterhin im Körper des Tieres befindet. Dass es gegessen werden soll, ist ersichtlich, aber die Szene führt nicht einmal bis zu dem Moment, da seine Aufbereitung in die entscheidende Phase tritt, geschweige denn, dass vom Verzehr eines fertigen Bratens die Rede wäre. Die orientalische Szene gedeiht zwar deutlich weiter, denn die Reiskugel wird ja am Ende tatsächlich in den Magen befördert, aber die entscheidenden Dinge ereignen sich auch hier in der Vorbereitung. Die eklige Verschmutzung der Speise und die geschickte Reaktion, mit der Kabenemse ihren Genuss an seinen Begleiter delegiert. Bei Thomas Mann also sind die Störungen dem Essen zeitlich nachgeordnet. Bei Karl May sind sie ihm ganz überwiegend vorgeordnet. Das ist nun keineswegs zufällig so, denn die Texte weisen ein grundsätzlich unterschiedliches Verhältnis zum Genuss von Mahlzeiten auf. Bei Mann werden Speis und Trank jeweils als etwas in Hülle und Fülle Vorhandenes, für alle Anwesenden wie selbstverständlich Verfügbares behandelt. Die Gäste treffen ein und brauchen nur darauf zu warten, dass ihnen und den Hausbewohnern eine fertige Delikatesse nach der anderen vorgesetzt wird. In Mays literarischer Wildnis dagegen geht es darum, dass die Speise überhaupt erst einmal beschafft werden muss. Teilweise mit gewaltigem Aufwand. Stichwort Bärenjagd. Und darum, wie ihre Zubereitung zu bewerkstelligen ist und dass sich Probleme bei ihrer Verteilung ergeben. Von der Vorbereitungstätigkeit des Dienstpersonals im Hause Buddenbrook erfährt der Leser fast nichts. Nur der Umgang mit den Ergebnissen der Arbeit wird in den Erzählvorgang unmittelbar eingeflochten, so dass man fast den Eindruck gewinnen kann, das Essen in perfekter Gestalt sei zum rechten Zeitpunkt einfach da. Bei Mai hingegen stehen turbulente Vorbereitungsphasen im Mittelpunkt. Das Fleisch im Winnetou ist ohne das unfreiwillige und lebensgefährliche Jagdabenteuer nicht zu haben. Der Reiskloß im Schut wird unter dubiosen Umständen hergestellt. Dabei ist, historisch betrachtet, auch die Speisezubereitung in Thomas Manns Roman durchaus nicht unproblematisch. In dem schon zitierten Artikel über das Thema wird darauf hingewiesen, dass das Anrichten einer repräsentativen Speisenfolge im 19. Jahrhundert eine aufwendige Angelegenheit war. Es gab noch keinen Strom. Das Wasser musste unter Umständen über weite Strecken herbeitransportiert werden. Die kontinuierliche Erhaltung größerer Hitze war im Vergleich zu unserer Zeit ebenso schwierig wie die von Kälte. All diese Mühseligkeiten interessieren Thomas Mann jedoch nicht. Der Erzähler schweigt darüber. Irgendwann sagt Mamsell Jungmann: »Es ist alles bereit«, und dann bekommen die Gäste das, was der Plan vorsieht. An dieser Stelle wird überdeutlich sichtbar, wie sehr sich die unterschiedlichen Handlungsschauplätze und Interessenschwerpunkte der beiden Autoren und damit auch die literarischen Genres, in denen sie sich bewegen, bis in die Details des Umgangs mit dem Motiv Mahlzeiten auswirken. Die Buddenbrooks spielen in der geordneten Alltagswelt des wohlsituierten deutschen Bürgertums. Zu deren Bestandteilen gehört es, dass Dinge wie Essen und Trinken solide geregelt sind, dass sie von dienstbaren Geistern und notfalls von der Hausfrau und manchmal auch in allgemein zugänglichen Bewirtungsbetrieben zuverlässig verwaltet werden und bei Bedarf zur Verfügung stehen. In der abenteuerlichen Welt, in der Karl Mays Figuren agieren, ist alles völlig anders. Hier sind die Nahrungsbeschaffung und Aufbereitung nicht ein quasi selbstverständlicher und deshalb literarisch marginalisierter Vorgang. Die Lebensverhältnisse in der Wildnis machen sie vielmehr zu einem eigenen Thema mit abenteuerlichen Zügen, das ausführlich zur Sprache gebracht wird. Mays Helden begeben sich regelmäßig auf die Jagd, denn andere Möglichkeiten der Nahrungsbeschaffung gibt es in der Wildnis nicht, abgesehen von essbaren Beeren, Früchten und dergleichen, die man zufällig entdeckt. Und manchmal wird den Figuren die Jagd sogar aufgezwungen, wie das Eindringen des Bären in das Lager der Landvermesser zeigt. Die Tiere, um die es dabei geht, sind oft groß und gefährlich. Weitere Risiken kommen hinzu. Manchmal hütet man sich besser, Schüsse auf potenzielle Beutetiere abzugeben, denn es könnten ja Feinde in der Nähe sein, denen man sich durch den Knall des Schusses verrät. Unter diesen Umständen erklären sich sämtliche bisher genannten Differenzen zwischen den Essensszenen des einen und des anderen Autors. Die unterschiedliche Qualität und Vielfalt der vorbestellten Nahrung ebenso wie die Feststellung, dass die Störungen des Essens bei Thomas Mann geringfügig ausfallen, während es bei Mai um Leben und Tod geht und dass sie in Buddenbrooks nachträglich auftreten, in den Abenteuerromanen aber bevor es überhaupt zum Essen kommt. Man könnte auch so formulieren: Bei Thomas Mann leiden die von der Störung Betroffenen darunter, dass in Bezug auf das Essen alles perfekt klappt und sie sich angesichts seiner Reize nicht zügeln können. Bei Karl May haben die von der Störung Betroffenen damit zu kämpfen, dass es überhaupt zu einem akzeptablen und selbst im günstigsten Fall immer noch vergleichsweise primitiven Essen kommt. Dahinter steckt die Differenz zwischen der im Kern gut geordneten bürgerlichen Welt Mitteleuropas und einer durch unabsehbare Abenteuer geprägten exotischen Wildnis. Daran hängt der Unterschied zwischen einem Gesellschaftsroman à la Buddenbrook und einem Abenteuerroman à la Winnetou. Der Handlungszeitraum Mitte des 19. Jahrhunderts ist übrigens im Großen und Ganzen derselbe. Drittens. An dieser Stelle lassen sich unsere Beobachtungen nun bestens mit anderen verbinden, die der Verfasser des vorliegenden Beitrags schon vor Jahren in Bezug auf Romane von Thomas Mann und Karl May angestellt hat. Darin ging es vor allem um groteske Figuren. Figuren, die durch Besonderheiten ihrer Kleidung und ihres Verhaltens auffällig erscheinen, aus dem Rahmen des üblichen fallen und insofern diejenigen, mit denen sie es zu tun bekommen, vor gewisse Herausforderungen stellen. Der Befund lautete, dass es in den Welten beider Autoren solche Ausbrüche aus der Normalität gibt, diese aber von unterschiedlicher Qualität sind und unterschiedlich bewertet werden. Thomas Mann führt durchaus Personen vor, die sich anders verhalten, als es von ihnen erwartet wird, aber die meisten von ihnen tun dies doch nur in recht zurückhaltender Form, und diejenigen, die allseits bekannte Grenzen radikal überschreiten und nicht bereit sind, ihre Fehler zu korrigieren, müssen es bitter büßen, wie etwa Christian Buddenbrook, der am Ende in einer Anstalt für psychisch Kranke landet. May dagegen gestattet auch Figuren einen dauerhaft erfolgreichen Lebensweg, die ganz und gar unkonventionell daherkommen und sich nicht beirren lassen, wenn sie auf manche Beobachter zunächst einen eher abstrusen Eindruck machen. Das Musterbeispiel im Schatz im Silbersee bietet ein Westmann namens Tante Droll, der als Transvestit auftritt, spontan lächerlich wirkt, aber nach kurzer Zeit dank erwiesener Tatkraft allseitig Respekt gewinnt. Ebenso wurden in diesem Beitrag Rituale verglichen, also mehr oder weniger stabil vorgegebene Verfahrensweisen des Umgangs miteinander in häufig wiederkehrenden Situationen, wie etwa Begrüßungen und Abschiede oder auch in Mays wilden Westen nach Regeln durchgeführte Zweikämpfe. Wieder zeigte sich, dass diesbezüglich zwar auch in der Welt von Thomas Mann nicht immer alles so abläuft, wie es gemäß dem dort von den meisten Protagonisten vertretenen Verständnis sein sollte, dass die Verstöße aber doch zahm wirken im Vergleich zu dem, was in den analogen Situationen bei May oft geschieht. Als im Schatz im Silbersee eine Reihe von Duellen auf Leben und Tod ausgetragen wird, geht es nicht etwa darum, auf der Basis seriöser Voraussetzungen jeweils für ein faires Kräftemessen zu sorgen, sondern im Vordergrund steht die Frage, wer mit seinen Tricks und Hinterhältigkeiten die andere Seite übertrumpfen kann. Die Welt der Buddenbrooks konstituiert sich auch in den Ritualszenen durch das Streben nach größtmöglicher Korrektheit im Sinne dessen, was traditionsgemäß gut und richtig ist. Die wildwestliche Welt ist eine, in der vorhandene Regeln in erster Linie dazu da sind, unterlaufen und in der Praxis manipuliert zu werden. Die entsprechende Differenz zeigt sich jetzt auch in den besprochenen Essensszenen. Es gelten jeweils bestimmte Regularien und Verhaltensregeln, bei den vornehm zelebrierten Mahlzeiten im Hause Buddenbrooks ebenso wie im Umgang mit der Jagdbeute oder dem Ehrenbissen des orientalischen Scheiks. Thomas Manns Figuren halten sie ganz überwiegend auch ein. Die Störungen, von denen zu berichten ist, treten außerhalb des eigentlichen Essensrituals bzw. im Anschluss daran zutage und ergeben sich lediglich daraus, dass Christian und Hanno im kindlichen Leichtsinn die Kontrolle über sich verloren und zu viel gegessen haben, also gegen das Gebot der Mäßigung verstoßen haben und dessen Trefflichkeit insofern wieder bestätigen. Bei Mai hingegen fällt die Störung in den Essensszenen exzessiv aus und besitzt geradezu eine schöpferische Funktion. Über das Fleisch des Bären wird überhaupt nur berichtet, weil über seine Verteilung gestritten wird. Ohne diesen heftigen Dissens hätte der Roman eine spannende Szene weniger. In der Shoot wird das Ritual zwar sklavisch befolgt, dabei aber einem spielerisch verfremdenden Umgang ausgesetzt, der die Szene überhaupt erst erzählenswert macht. Hätte der Scheik auf die unhygienische Aktion am eigenen Körper verzichtet und Kara Ben-Nemsi einen sauberen Reiskloß in den Mund gesteckt, hätte dieser ihn akzeptiert und die Szene bald danach vergessen. So aber wird das Ritual im Zuge einer ebenso ekligen wie grotesken Realisierung praktiziert und erst dadurch gewinnt der Vorgang seine Konturen. Viertens. An dieser Stelle muss nun einem möglichen Missverständnis vorgebeugt werden. Nach den bisherigen Darlegungen könnte es so scheinen, als laufe in den Essensszenen der Buddenbrooks gewissermaßen alles glatt ab, mit minimalen nachträglichen Einschränkungen, als gehe es dort schematisch und damit im Großen und Ganzen eher langweilig zu, während Mai die Seinen mit diversen Aktivitäten und Aufregungen kreativ ausstatte und damit viel interessanter erscheinen lasse. Dieser Eindruck trügt. Wir haben uns zuletzt auf die elementare Unterschiedlichkeit der Lebenswelten konzentriert, in denen die Figuren jeweils agieren, auf deren materielle Voraussetzungen und auf die hier und dort herrschenden Normen und Ideale. Dahinter lässt der Schauplatz Thomas Manns in der Tat einen eher statischen Eindruck, verglichen mit den Territorien, in denen Mais Figuren umherreisen. Aber selbstverständlich verhindert das auf Stabilität und äußere Ruhe angelegte Milieu der Buddenbrooks keineswegs eine ziemlich bewegte Handlung. Im Untertitel des Romans ist ja von einem Verfall die Rede. Und schon damit wird damit angedeutet, dass hier einiges mehr und anderes geschieht, als den Wertvorstellungen der meisten Figuren entspricht. Der Thomas-Mann-Forschung ist nicht entgangen, dass in diesem Zusammenhang den zahlreichen Essens- und Trinkszenen der Buddenbrooks ein hohes Maß an Aufmerksamkeit gebührt. Die Mahlzeit fungiert als soziales Zeichen, heißt es dazu. Und an anderer Stelle werden die Verbindungslinien noch präziser erfasst. Die großen Mahlzeiten zeigen jeweils den Zustand der Familie Buddenbrook und ihres Umfeldes. Es lohnt sich, unter diesem Aspekt noch einmal einen Blick auf die oben besprochenen Szenen zu richten. Wir werden sehen, dass die beiden Autoren sich am Ende dann doch recht ähnlicher Kompositionsprinzipien bedienen. In Buddenbrooks sind es also im Abstand von Jahrzehnten Christian und sein Neffe Hanno, die zu viel essen und dann darunter zu leiden haben. Das sind nun nicht zufällig gerade jene männlichen Figuren, die sich im Verlauf der Buddenbrookschen Verfallsgeschichte in besonderem Maße als ungeeignet erweisen. In besonderem Maße als ungeeignet erweisen, der Tradition der Familie gerecht zu werden und das geschäftliche Erbe gewinnbringend zu verwalten. während Christianes Bruder Thomas in der dritten der genauer vorgestellten Generationen immerhin noch etliche Jahre lang den Status der Familie und der Firma aufrechterhält und nach außen Autorität und Glanz ausstrahlt, wird Christian schon bald zum Außenseiter. Er führt ein in sittlicher Hinsicht höchst bedenkliches Privatleben, klagt teils überzeugend, teils in der Art eines Hypochonders über diverse Krankheiten, versagt bei allen beruflichen Aktivitäten, denen er sich zuwendet, verschleudert seinen Teil des Familienvermögens und landet schließlich auf Betreiben seiner Gattin in einer Nervenheilanstalt. Dazu passt bestens, dass beim ersten großen Festmahl er und nicht etwa Bruder Thomas und auch nicht Schwester Toni das Kind ist, das zu viel in sich hineinschlingt, anschließend unpässlich ist und diesen Zustand dann auch noch mit Hilfe des Kraftworts verdammt beschreibt, das einen frühen Verstoß gegen die guten Sitten markiert. Hanno, der potenzielle Erbe der Firma, ist unter anderen Vorzeichen später ebenfalls nicht in der Lage, die anstehenden Aufgaben zu erfüllen, und bei ihm ist das besonders schlimm, da es in der Familie keine personelle Alternative gibt. Hanno erweist sich als ein schwächlicher, verträumter, einseitiger, der Musik zugewandter Knabe, der den praktischen Anforderungen des Lebens, das von ihm erwartet wird, hilflos gegenübersteht. Auch die Schule stellt für ihn eine Qual dar. Und so ist es fast schon von makaberer Folgerichtigkeit, dass er bereits in jungen Jahren an Typhus stirbt. Dass er in der besonderen Szene über die Lektüre eines fesselnden Buches jede Vorsicht beim Essen vergisst und auch danach noch immer weiter speist, bis ihn Übelkeit überfällt, nimmt die Einseitigkeit und Defizite in Sachen Weltfremdheit vorweg und spiegelt sie. Mit den kleinen Indigestionen, die der Autor Thomas Mann den Kindern Christian und Hanno zudiktiert, antizipiert er also bereits in deren Kindheit beim Essen andeutungsweise die Rolle, die sie in der Gesamtkonstruktion des Plots spielen. Unter diesem Aspekt erscheinen die fraglichen Szenen keineswegs belanglos. Auch Karl Mays Essensszenen wirken exemplarisch, nur unter völlig anderem Vorzeichen. Old Shatterhand, alias Cara Benemsi, agiert in diesem Abenteuerkosmos als eine einzigartig herausragende Figur. Allen physischen und psychischen Anforderungen des Lebens in der Wildnis ist er bestens gewachsen. In moralischer Hinsicht eine über jeden Zweifel erhobene Instanz und darüber hinaus ein Bildungsbürger erster Ordnung, der mühelos zwischen den verschiedenen Erdteilen hin und her pendelt und sich ab und zu für längere Zeit in seiner deutschen Heimat aufhält und dort Bücher über seine Erlebnisse schreibt. In denen findet man dann Berichte über schier unglaubliche heroische Taten, aber auch darüber, dass er bei Bedarf Friedrich Schillers langes Gedicht von der Glocke auswendig aufsagen kann. Damals ein Zeichen der Zugehörigkeit zur gehobenen gesellschaftlichen Schicht in Deutschland und über die sozialen, kulturellen und religiösen Verhältnisse in den besuchten fernen Ländern besser informiert ist als Einheimische. Diesen Hintergrund muss man bedenken, wenn man sich die Bärenszene vor Augen führt. Der junge, eigentlich unerfahrene Mann ist es, der das wilde Tier erlegt, von dem alle anderen im Lager flüchten, und anschließend mit Entschiedenheit und Souveränität darauf beharrt, dass er über die Verteilung des Fleisches zu entscheiden habe. Ein singulärer Held in statu nascendi. Nur weil er noch als der Neuling gilt, dem man wenig zutraut, wagen es seine Begleiter, ihm zu widersprechen, Aber dass er dann seinerseits wieder couragiert reagiert, zeigt seine wahre Bestimmung an. Kurz vorher gibt es übrigens eine Szene, auch wieder zum Thema Essen, in der sich verrät, dass er zu dieser Zeit trotz aller bemerkenswerten Souveränität immer noch Züge des Greenhorns trägt. Diesmal geht es um die Jagd auf wilde Büffel, bei der der Wildwestnovize ebenfalls eindrucksvoll agiert. Aber einen gravierenden Fehler begeht er doch. Er erlegt statt einer Kuh einen riesigen Büffel, weil er viel mehr Fleisch hat als eine Kuh. Anschließend muss sich der junge Old Shatterhand von einem Experten sagen lassen, dass das Fleisch dieses alten Tieres hart wie gegerbtes Leder, also praktisch ungenießbar ist. In der Szene aus dem Shoot steht die Ich-Figur dann auf dem Gipfel ihrer Laufbahn. Kara Benemsi weiß genau, dass er den Ehrenbissen des Scheiks auf keinen Fall zurückweisen darf, da eine solche Beleidigung in der Wüste nur mit dem Tod gesühnt werden kann. Er ist aber auch reaktionsschnell und pfiffig genug, einen Ausweg zu finden und erfolgreich zu praktizieren. Einen Ausweg, der ihm sogar zusätzliche Anerkennung seitens der gestrengen Gastgeber einträgt. Und er ist auch ein im Grundsätzlichen derart sympathischer Mensch, dass ihm der bedauernswerte Begleiter, der den widerlichen Ehrenbissen herunterschlingen muss, keineswegs die Freundschaft aufkündigt, sondern ihm nur über die Jahre hinweg den Streich immer wieder vorhält. In dieser kurzen Szene zeigen sich sowohl die genauen Kenntnisse zu den fremden Ländern, über die der Held verfügt, als auch seine psychische Flexibilität, sein Einfallsreichtum und die Wirkung, die er auf seine Mitmenschen ausübt. Gemeinsam ist allen vier Textstellen, dass jeweils die Rolle, die die Beteiligten in den mit ihnen befassten Romanen spielen, sozusagen im Kleinen schon genauestens umrissen werden. Bei den Figuren Thomas Manns im Hinblick auf ihr Versagen, bei denen Mays bezüglich ihres positiv exponierten Charakters und Verhaltens. Die genaue Betrachtung der vier Szenen rund um das Thema Essen und die Störungen, die damit verbunden sind, erschließt, wie präzise die beiden Autoren dieses Motiv in den Gesamtzusammenhang ihrer Texte einbinden. Dass wir es mit zwei völlig unterschiedlichen Welten zu tun haben, dass es um verschiedene Lebensideale und Verhaltensstile geht, dass es in den Romanen bestimmte Individuen gibt, die mal auf diese, mal auf jene Weise den Gang der Ereignisse entscheidend beeinflussen, das alles wird durch den literarischen Umgang mit dem auf den ersten Blick vielleicht eher unscheinbaren Motiv der Störung des Essens bis in winzige Details gespiegelt.
Fünftens. Nach so viel Textanalyse samt abstrahierenden Schlussfolgerungen soll zum Schluss ein eher praktischer, handfester, für das Alltagsleben der Leserschaft nützlicher Aspekt zur Sprache kommen. Da die hier untersuchten Romane dem Thema Essen eine so hohe Bedeutung zuerkennen, stellt sich die Frage, ob die Verfasser ihre Autorität vielleicht dazu nutzen, dem geneigten Publikum eine einzelne Speise besonders ans Herz zu legen. Ist es möglich, wenn man Thomas Mann und Karl May vertrauensvoll folgt, Anregungen für ein neues Lieblingsessen zu finden? Thomas Mann gibt uns, wenn ich nichts übersehen habe, keine explizit eindeutige Empfehlung dazu, aber möglicherweise kann man auch jetzt noch einmal mit der Interpretation einer Textstelle weiterkommen, einer, an der es um Toni Buddenbrook geht. Sie hat ja bekanntlich wenig Glück mit ihren Beziehungen zu Männern. Zwei Ehen scheitern,
Nur ein einziges Mal ist sie glücklich verliebt, und zwar in den Medizinstudenten Morten Schwarzkopf. Aber der kommt als Ehemann nicht in Frage, da er einer gesellschaftlich nicht hinreichend qualifizierten Familie entstammt. Vielleicht sollte man es besonders würdigen, dass in der Situation, in der Toni Morten erstmals zu Gesicht bekommt, auch wieder vom Essen bzw. von einer ganz bestimmten Speise die Rede ist. Unterstellt sei, dass diese, ob der glücklichen Begleitumstände, vom Autor Thomas Mann in ein besonders helles Licht gerückt wird. Sie ist von erheblich schlichterer Art als das, was Toni normalerweise im Haus ihrer Eltern bekommt. Niemand verdirbt sich daran den Magen, und sie wird in einem schlichten Brotkorb bereitgehalten. Es handelt sich um Korinthenbrot, umgeben von Rahm, Zucker, Butter und Scheibenhonig. In ihm spiegelt sich die soziale Herkunft Mortens. Bei Karl May bedarf es keiner Interpretation, um eine Speisenempfehlung aus der Wildnis zu entdecken, denn er gibt eine solche in Winnetou ausdrücklich. Vom Fleisch des Bären, so erfahren wir von einem Experten, schmecken die Tatzen am besten, aber sie müssen längere Zeit liegen, bis sie den gehörigen Ogu bekommen haben. Am delikatesten sind sie, wenn sie schon von Würmern durchbohrt sind. Sie hörten, der eine empfiehlt Korinthenbrot, der andere wurmstichige Bärentatzen. Über Störungen des Essens bei Thomas Mann und Karl May von Helmut Schmid. Es las Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.